Servus und grüß Gott vom Fachverband Philosophie Bayern. Da wir beim Fachverband gerne mal neue Dinge ausprobieren, gibt es alle News rund um die bayerische Philosophie heute einmal in Form eines Podcasts. Ja, noch eine Woche, bis wir in Bayern die Faschingsferien begehen. Das heißt, vor allen Dingen an vielen Schulen tritt nun der Endspurt in Kraft, eine Woche noch bis zu den Ferien. Und an den Universitäten geht jetzt die heiße Phase los, die Klausurenphase. Und in dieser Zeit möchten wir euch ganz herzlich grüßen und euch ein paar Neuigkeiten rund um die bayerische Philosophie zusenden. Sicherlich ist am wichtigsten unser kleiner Rückblick auf die Philosophische Winterakademie, die am Anfang Februar in Münster stattgefunden hat. Da gibt es sehr viel zu erzählen und zu berichten. Außerdem würden wir euch gerne noch ein bisschen was erzählen zum digitalen Philosophie-Stammtisch, zu dem wir euch ganz herzlich einladen. Wir haben in unserem Infopaket für diesen Monat einen Unterrichtsvorschlag zum Thema interreligiöser Dialog, richtig schön fertig zum Einsatz im Unterricht. Und dann gibt es noch einige Veranstaltungshinweise. Vor allen Dingen in München tut sich einiges in den kommenden Wochen zur Philosophie. Anfang Februar war es soweit, die alljährliche Philosophische Winterakademie fand in Münster statt. Was ist die Winterakademie? Zunächst einmal ist es das Finale des Essay-Wettbewerbs, also der Philosophie-Olympiade, auf Deutschland-Ebene. Also hier wird ermittelt, welche zwei Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland beim Weltfinale dann an den Start gehen können. Die Philosophische Winterakademie jetzt aber nur auf diesen Wettkampfaspekt zu beschränken, da wird man ganz viele andere spannende Aspekte hinunterfallen lassen, die nämlich auch stattfinden. Also es gibt verschiedene Workshops für Schülerinnen und Schüler, Vorträge von Professoren, Stadtbesichtigung, Museumsbesuch, Diskussionsrunden und vieles mehr, von dem ich jetzt mal ein bisschen erzählen möchte. Ich hatte die Möglichkeit, jetzt als Vertretender des Fachverbands Philosophie Bayern auch an Winterakademie teilzunehmen. Einerseits als Begleitperson für unsere Bayern-Kandidatin, die teilgenommen hat, Diana Frick aus Aschaffenburg. Und andererseits bin ich gefragt worden und habe die Chance bekommen, bei der Jurierung der eingereichten Essays der Schülerinnen und Schüler dann auch mitzumachen und mitzuhelfen. Also für mich eine ganz tolle Möglichkeit, da mal einen Einblick zu bekommen. Fangen wir vielleicht mal an bei den Teilnehmenden selbst. Also wer ist da eigentlich alles zugegen bei dieser Philosophischen Winterakademie? In diesem Jahr gab es insgesamt 21 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen gemischt, 10. Klasse, 11. Klasse, 12. Klasse und aus ganz Deutschland gemixt. Ein Großteil der Teilnehmenden stammte jetzt aus Nordrhein-Westfalen. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass Nordrhein-Westfalen das Bundesland ist, wo dieser Essay-Wettbewerb sicherlich am stärksten etabliert ist, wo am meisten Essays auch geschrieben werden. Und dann ist natürlich klar, dass bei den Top-Essays dann auch viele Nordrhein-Westfalen dabei sind. Neben dem westfälischen Anteil waren aber auch, ich glaube, aus fast jedem Bundesland eine Schülerin oder ein Schüler vertreten, was ich bemerkenswert fand. Es gab sogar Schülerinnen und Schüler, die da waren, aus Bundesländern, die jetzt gar keinen Landesverband Philosophie haben. Also das waren einfach engagierte Schülerinnen und Schüler, die gesagt haben, ich habe Lust am Philosophieren, gibt es da irgendwas, selber recherchiert haben, aha, Essay-Wettbewerb, da möchte ich mitmachen, dann vielleicht noch mit einer Lehrkraft sich abgesprochen haben oder auch nicht, oder einfach sich an die Wettbewerbsleitung gewandt haben und da auf Initiativbasis mitgemacht haben. Also ganz toll finde ich sowas, so ein aktives Engagement von Schülerinnen und Schülern und die waren auch mit dabei. Also insgesamt 21 Schülerinnen und Schüler, die teilgenommen haben. Werfen wir nun als nächstes einmal einen Blick auf das Aufgabenformat, was von den Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten war. Das war ganz ähnlich, wie wir es auch schon beim Essay-Wettbewerb jetzt in Deutschland auf der Deutschland-Ebene gefunden haben, nämlich es gibt vier Themenvorschläge und aus den Themenvorschlägen muss sich einer rausgesucht werden und zu diesem muss ein philosophischer Essay verfasst werden, ungefähr 4 Seiten Länge. Die Besonderheit bei der Winterakademie bestand jetzt darin, dass dieser Essay in einer Fremdsprache verfasst werden muss. Also die meisten Schülerinnen und Schüler haben sich für Englisch entschieden. Es gab aber auch noch die Möglichkeit, den Essay auf Französisch zu schreiben. Es ist nicht vorgesehen, einen deutschen Essay zu schreiben. Hintergrund ist hier einfach der Versuch, realistische Wettkampfbedingungen herzustellen. Denn auch später beim Weltfinale wird es so der Fall sein, dass der Essay immer in einer Fremdsprache zu schreiben ist. Also deutsche Schüler haben die Auswahl zwischen Französisch, Englisch, Spanisch kommt, glaube ich, noch hinzu. Es wäre jetzt einem englischen Schüler oder amerikanischen Schüler oder sonstigen englisch sprechenden Schüler nicht erlaubt, den Essay in der Muttersprache zu verfassen. Also hier ist es für alle gleich schwierig oder gleich herausfordernd, den Essay diesmal in Fremdsprache zu verfassen. Schauen wir doch gleich mal auf die erste Aufgabe, die zur Auswahl stand. Und hier haben wir ein Zitat aus den nachgelassenen Schriften und Fragmenten Friedrich Nietzsches. Und Nietzsche, kurz und in seiner prägnanten Art, wie man ihn kennt, sagt: Gott ist eine viel zu extreme Hypothese. Und dieses ist das erste Thema, was Schülerinnen und Schüler bearbeiten konnten im Rahmen ihres Essays. Also ist natürlich also was man zuerst damit assoziiert, Religionskritik, Friedrich Nietzsches in seiner prägnanten Art, in seiner radikalen Art auch. Interessant ist natürlich, wenn wir es jetzt vergleichen aus der fröhlichen Wissenschaft, Gott ist tot, da haben wir hier jetzt natürlich einen ganz anderen Aspekt. Gott ist zunächst einmal eine Hypothese. Und als Hypothese viel zu extrem. Das wäre also das erste Zitat gewesen, was Schülerinnen und Schüler sich raussuchen konnten, um sich hiermit argumentativ im Essay auseinanderzusetzen. Ich hätte gedacht, jetzt als kurzes Thema, dass es sehr beliebt ist bei den Teilnehmenden, aber es ist nicht überproportional gewählt worden. Auch die anderen Themen hatten ihre Fans dabei. So zum Beispiel das zweite Zitat, was von Günther Anders stammt, entnommen aus der Antiquiertheit des Menschen, Band 1, über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. Als ich das gesehen habe bei den Themen, ich hatte also die Möglichkeit, währenddessen mal kurz draufzuschlinsen auf den Aufgabenzettel, muss ich natürlich lachen. Günther Anders ist mir noch gut bekannt aus meiner Zeit, wo ich noch so mich mit Technikethik befasst habe. Haben wir also Antiquiertheit des Menschen. Lese ich immer wieder gerne und man findet immer wieder schöne Stellen drin. Zum Beispiel jetzt Aufgabe 2. Es gehört zum Wesen des Freiheitsanspruchs, maßstablos und maßlos zu sein. Nicht nur partiell will der Freie frei sein, nicht nur in Hinsichten das Individuum individuell, nicht nur hier und da das Ich es selbst sein, sondern absolut frei. Durchaus individuell, nicht als es selbst. Aber dieser überspannte Anspruch ist pathologisch. Auf die Dauer kann ihn das Ich nicht aufrechterhalten. Immer tritt der Moment ein, in dem es an die Grenzen seiner Freiheit, seiner Individualität, seines Selbstbewusstseins stößt. Das zweite Thema also, jetzt ein längeres Zitat, auch nicht ganz leicht zu verstehendes Zitat beim ersten Hören von Günther Anders. Jedoch aus meiner Sicht passend für die heutige Zeit, für junge Leute. Also dieser Widerspruch, der im Freiheitsanspruch schon drin ist. Also ich möchte frei sein, aber eine Freiheit ohne Grenzen, die kann es nur ganz schwer geben. Oder sie ist, jetzt wie Günther Anders es sagt, pathologisch, krankhaft und auf Dauer nicht aufrechterhaltbar. Das ist ein Zitat, was oft gewählt wurde, was unter anderem auch nachher dann auf dem Siegertreppchen vertreten war. Also dann guter Stoff war für ganz tolle Essays, die da rausgekommen sind. Dann schauen wir jetzt mal auf das dritte auf den dritten Themenvorschlag und auch hier wieder ein längerer Textausschnitt, diesmal aus der französischen Aufklärung. Jean-Jacques Rousseau, Emile oder von der Erziehung. Und hier findet sich, der natürliche Mensch ist ganz für sich. Er ist eine Zahleinheit, das durchaus Ganze, welches sich nur auf sich selbst oder auf seinesgleichen bezieht. Der bürgerliche Mensch ist nur eine Brucheinheit, die vom Nenner abhängt und deren Wert in dem Verhältnis zu dem Ganzen liegt, welches der gesellschaftliche Körper ist. Die guten bürgerlichen Institutionen sind diejenigen, welche am besten wissen, dem Menschen seine Natur abzuziehen, ihm sein absolutes Dasein zu nehmen und ihm ein relatives zu geben, so dass jede einzelne Person sich nicht mehr für eins, sondern für einen Teil der Einheit hält und nur noch im Ganzen fühlt. In diesem Zitat kritisiert Rousseau aus meiner Sicht die moderne Tendenz, den Menschen in seiner Identität zu zerstückeln, zu fragmentieren und eben dieses Natürliche, was bei Rousseau selbstverständlich einen ganz hohen Stellenwert hat, der natürliche Mensch, ja, der so idyllisch ganz für sich ist, das wird ja kaputt gemacht oder wird zerstückelt und der Mensch wird fragmentiert. Und das ist problematisch. Kommt hier zumindest in diesem Zitat aus meiner Sicht zum Ausdruck. Und dieses Zitat ist jetzt also auch wieder ein etwas längeres und hat es aber, wenn ich es jetzt richtig sehe, auch auf das Siegertreppchen geschafft. Also auch hier haben wir Munition und Material für einen Essay, der nachher ganz weit oben gelandet ist. Jetzt schauen wir noch einmal auf das letzte Zitat, was es zur Auswahl gab, das vierte. Jetzt sind wir wieder etwas moderner unterwegs. Hans-Georg Gadamer. Und hier haben wir einen Auszug aus Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Im vierten Zitat lag der Text vor. Erfahrung selber kann nie Wissenschaft sein. Sie steht in einem unaufhebbaren Gegensatz zum Wissen und zu derjenigen Belehrung, die aus theoretischem oder technischem Allgemeinwissen fließt. Die Wahrheit der Erfahrung enthält stets den Bezug auf neue Erfahrung. Daher ist derjenige, den man erfahren nennt, nicht nur durch Erfahrungen zu einem solchen geworden, sondern auch für neue Erfahrungen offen. Die Vollendung seiner Erfahrung, das vollendete Sein dessen, den wir erfahren nennen, besteht nicht darin, dass einer schon alles kennt und schon alles besser weiß. Vielmehr zeigt sich der Erfahrene im Gegenteil als der radikal undogmatische, der, weil er so viele Erfahrungen gemacht und aus Erfahrungen gelernt hat, gerade besonders befähigt ist, aufs Neue Erfahrung zu machen und aus Erfahrungen zu lernen. Hier wird die Bedeutung untersucht von einer Person, die erfahren ist, den wir den Erfahrenen nennen. Wie äußert sich das, dass diese Person erfahren ist? Müssen wir uns Erfahrung vorstellen wie etwas, was angehäuft wird, auf einen großen Haufen akkumuliert wird und dann irgendwann da vorhanden ist? Gadamer sagt ja hier nein. Das Erfahrene zeigt sich als, und das ist mir unheimlich sympathisch, muss ich sagen, eine solche Wahrnehmung. Das Erfahrene ist das radikal Undogmatische. Also der gerade besonders wichtig ist, aufs Neue Erfahrung zu machen und aufs Neue und auf Erfahrung zu lernen. Also das sind aus meiner Wahrnehmung die Menschen, die wirklich sehr erfahren sind, die absolut souverän sind in Situationen, die keine Angst vor Neuem haben, die sich darauf freuen, neue Sachen zu lernen. Und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, das ist das, was sich hier so ein bisschen Gadamer-Zitat wieder, aus meiner Sicht wiederfindet und was das so zu einem interessanten Zitat macht. Das waren also die vier Vorschläge. Also wir haben zunächst einmal ganz kurz und knapp Religionskritik bei Nietzsche. Als zweites Günther Anders, Antiquiertheit des Menschen. Ist unser Freiheitsbegriff und Freiheitsanspruch pathologisch? Rousseau mit der ja, Zivilisationskritik, der natürliche Mensch versus der Mensch als Brucheinheit. Und als letztes, was ist eigentlich ein erfahrener Mensch? Hans-Georg Gadamer. Hier also, so wie ich es miterlebt habe bei den Teilnehmenden, da hat eigentlich jeder und jede was gefunden, ein Thema für sich gefunden, womit sie was anfangen konnten. Und da also eigentlich eine ganz passende Themenwahl. Schauen wir als nächstes mal auf die Jury, auf die Jurierung des Wettbewerbs. Das Thema der Jury war für mich im Vorfeld zur Winterakademie ein ganz interessantes und ganz spannendes Themenfeld, denn ich habe mir das überlegt, der Vorsatz, ungefähr 21 philosophische Essays mit 4 Seiten Länge ungefähr in einer Fremdsprache in kurzer Zeit möglichst objektiv zu bewerten und zu ranken, das hat sich für mich wie eine eigentlich unlösbare Aufgabe angehört. Und daher war ich ganz neugierig, was es für ein System gibt, was für diese Bewertung zuständig ist. Selber jetzt als Mitglied der Jury habe ich das kennengelernt. Ausgeklügelt wurde dieses System von dem Herrn Dr. Gerd Gerhardt, der langjährig den Wettbewerb betreut hat und auch jetzt immer noch mit dabei war und ganz sympathischer Kollege ist, den ich auch getroffen habe. Und der hat das also entwickelt, weiterentwickelt und jetzt auch dann vom jetzigen Organisator Burkhard Walle wird das fortgeführt und weiterentwickelt. Ein System, bei dem ja, zunächst einmal einige Juroren benötigen. Diesmal waren es 26, also insgesamt 26 Philosophie-Lehrkräfte, hauptsächlich jetzt aus Nordrhein-Westfalen, die eben da im Umfeld dann teilgenommen haben. Also 26 Personen, die jetzt in kurzer Zeit diese 21 Essays irgendwie objektiv bewerten, ranken mussten. Und das Bewertungssystem, was angewandt wurde, sah vor, dass man in Kleingruppen, also 3 Juroren gemeinsam oder 4 Juroren gemeinsam, sich immer ein kleines Paket an Essays, die jetzt natürlich anonymisiert vorlagen, raussucht, 3 bis 4 Stück, jeder für sich diese liest, man anschließend einmal diskutiert, Verständnisfragen und ja, einmal austauscht über die Bewertung und dann Punkte vergibt von 0 Punkten. Also das ist jetzt ist nicht vorgekommen, ist noch nie vorgekommen. 0 Punkte, Essay, absolute Katastrophe, gar nicht, kann man gar nichts mit anfangen. Bis hin zu 10 Punkte, wirklich ein exzellenter, herausragender Essay, diese Punkte vergibt. Da gab es noch so Abstufungen, also 7,5 Punkte aufwärts, 7,5 bis 10, könnte man sich so vorstellen wie, ich würde mir wünschen, dass dieser Essay es schafft zur Weltmeisterschaft. Dann gab es so den Bereich 5 bis 7,5, das hieße dann, der Essay, ja, ist in Ordnung. Ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass er weiterkommt, aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn andere ihn gern weitersehen würden. Und dann der Bereich 0 bis 5 wäre jetzt wirklich dieser Essay, da gibt es große Schwierigkeiten. Da wäre ich jetzt wirklich dagegen, dass dieser weiterkommt. So konnte man sich das ungefähr überlegen. Jeder Essay ist dann also mehrfach gelesen worden und hat mehrfach diese Punktewertung erhalten von verschiedenen Personen, 0 Punkte bis 10 Punkte. Die oftmal, also jetzt aus meiner Erfahrung, wir lagen oft beieinander, aber doch im Einzelnen gab es dann doch verschiedene Sichtweisen, sodass jeder dann doch noch vielleicht ein bisschen abgewichen ist. So ist es halt, die Wahrnehmung ist da immer verschieden. Das ist aber ganz gut ausgekontert worden. Zunächst einmal dadurch, dass eben jeder Essay mindestens von 4 Personen gelesen wurde. Da hat man dann also einen guten Schnitt. Und dann wurden halt die Ausreißer, also das war im zweiten Schritt, bei den Essays, die weiterkamen, wurden die Ausreißer, also die beste Wertung und die schlechteste Wertung, die wurde gestrichen, sodass man da auch wieder weg von diesen extremen Bewertungen kommt und einen guten Mittelwert hat. Also die Essays werden gelesen, 0 bis 10 Punkte in der ersten Runde. Jeder Essay wird gelesen und dann die, die jetzt also im Durchschnitt rausgeflogen sind, die unter 7,5 sind, die haben es dann eben nicht in die nächste Runde geschafft. Alle, die weitergekommen sind, die also nach der ersten Bewertungsrunde 7,5 Punkte aufwärts hatten, die wurden dann nochmal in einer zweiten Runde nochmal begutachtet. Also vor allen Dingen von Personen, die jetzt genau diesen Essay nicht gelesen hatten. sodass wir also einerseits gut zu tun hatten, also wir waren einen Nachmittag damit befasst und dann nochmal mussten wir vormittags nochmal ran zur zweiten Runde. Aber eben nach diesen zwei Bewertungsrunden hatten wir ein relativ eindeutiges Ergebnis, sodass wir dann ein schönes Ranking hatten für die Platzierung. In diesem Jahr, also ich war jetzt ja zum ersten Mal dabei, ist jedoch gesagt worden, dass es auffällig war, dass die Qualität der Essays insgesamt, also nicht nur die Top-Platzierten, sondern insgesamt eine sehr hohe Qualität vorlag. Was natürlich das Bewerten der Essays ja nicht gerade einfacher gemacht hat. Aber natürlich auch, man freut sich natürlich auch, wenn man schöne Essays liest. Also, das war die Bewertungsrahmenbedingung. Wenn ihr jetzt euch den Newsletter anschaut, seht ihr auch nochmal ein paar Fotos, wie es da aussah. Also wirklich generalstabsmäßig gab es einen Masterplan, in dem die Punkte eingetragen wurden. Und dann ist natürlich spannend geworden, weil man hat vielleicht seinen Favorite dabei, den man gut findet, wo man Fan ist von dem Essay und sieht dann, wie die anderen ihn werten, wer dann vielleicht doch schon rausgeflogen ist. Also auch für die Lehrkräfte und für die Jury eine tolle und ein spannendes Format und eine spannende Veranstaltung. Ja, die Jury hat dann ihre Arbeit getan und als nächstes folgte dann natürlich das, worauf alle gespannt waren, nämlich, also neben vielen anderen Veranstaltungen, Fachvorträge gab es noch. Da haben wir einen Erfahrungsbericht von der Diafrik, den packen wir in die Shownotes rein, da ist mal alles drin, aber wir gucken uns als nächstes mal an, natürlich das Spannende, die Siegerehrung. Der Freitag stellte den letzten Tag der Philosophischen Winterakademie dar und an diesem Tag fand auch die Siegerehrung statt, das heißt also die Auszeichnung der besten Essays. Und auch hier haben sich wieder die Organisatoren viele Gedanken gemacht, wie man jetzt am besten vorgeht bei der Siegerehrung. Wir haben also 21 Schülerinnen und Schüler und das Prozedere war so, dass die fünf besten Essays ausgezeichnet werden, also erster Platz bis fünfter Platz. Und für die Autorinnen und Autoren, die können sich also darüber freuen, erst einmal vorgeschlagen zu werden für ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Das war also der Preis für, also einer der Preise für Platz 1 bis Platz 5. Und spannend wurde es dann für den ersten und zweiten Platz, denn das sind die Teilnehmenden, die dann auch ihre Startberechtigung erworben haben fürs Weltfinale. In Rom findet das in diesem Jahr im Mai statt. Alle weiteren Teilnehmer, die es jetzt nicht auf dieses Siegertreppchen, sag ich mal, erweitertes Siegertreppchen geschafft haben, für die wurde ein gemeinschaftlicher sechster Platz vergeben. Es gab die Plätze 1, 2, 3, 5 und dann eben diejenigen, die nicht auf dem Treppchen sind, haben alle gemeinsam dann den sechsten Platz, was ich finde eine ganz elegante und schöne Lösung ist, einfach um weiter Schülerinnen und Schüler zu motivieren, zu ermutigen, trotzdem ein bisschen das Ranking reinzukriegen. Die Rahmenbedingungen dieser Siegerehrung waren auch schön gestaltet, denn während dieser gesamten Winterakademie hatten die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, für ein musikalisches Rahmenprogramm zu sorgen für diese Veranstaltung. Also ich glaube, drei oder vier Stücke einzustudieren. Also das war einfach eine ganz freigestellte Aufgabe. Also es stand ein Flügel in diesem Raum. Es gab, glaube ich, ein paar Schülerinnen und Schüler hatten noch Instrumente dabei, aber es gab einfach sonst keine Vorgaben. Bitte einfach ein schön musikalisches Begleitprogramm gestatten, was wirklich ganz toll gelungen ist. Also da war eine ganz große Bandbreite dabei, von einer Klaviersonate über eine Klavierimprovisation bis hin zu, und das war, also ich glaube, da muss man einfach dabei gewesen sein, ganz ergreifend. Dann ganz am Ende hat einfach der gesamte Saal ein Lied gesungen, was ganz gut gepasst hat, nämlich das Thema oder das übergreifende Thema war Heimat. Und ganz am Ende gab es dann eine A cappella-Version, Country Roads Take Me Home, was der gesamte Saal, alle, die dort zu Gast waren und angefeuert haben, dann gemeinsam gesungen haben. Das war sehr schöner, sehr ergreifender Abschluss dazu. Schauen wir uns aber mal die Platzierung genauer an. Denn, also wir haben jetzt einen Großteil der Leute, die den sechsten Platz gemacht haben. Es gab dann einen geteilten vierten Platz. Also das waren jetzt zwei Essays, die nach diesem umfangreichen Bewertungsprozedere trotzdem punktemäßig gleich auffahren. Keinen fünften Platz, den zweiten Platz und somit also auch eine Startberechtigung ergattert, hat Friedrich Reichel vom Landesgymnasium St. Afra zu Meißen, also aus Meißen. Hier also ein Schüler, der, wenn ich es im Gespräch dich mich erinnere, auch also auf Eigeninitiative teilgenommen hat an diesem Wettbewerb, eine Leidenschaft hat fürs Philosophieren und das einfach selbst in die Hand genommen hat. In Meißen, da gibt es, glaube ich, keinen Landesverband oder noch nicht, der das organisiert. Und der hat jetzt also sich das Thema 2 rausgesucht. Thema 2, das war also das Günther Anders Zitat, Antiquiertheit des Menschen. Es geht also noch einmal darum, ist unser Freiheitsanspruch, ist der nicht zu überzogen, ist der nicht pathologisch? Ich würde jetzt ganz gerne einmal aus diesem wirklich tollen, toll geschriebenen und sehr durchdachten Essay einen kurzen Auszug vorlesen von Friedrich Reichel vom Landesgymnasium St. Afra. Every one of us has learned as a child that there are things we ought not to do. Furthermore, there are also things we are not allowed to do because they are illegal and punished by the state authority. As Anders states, to realize this is not always easy. It can be frustrating, tragic, pathological, but all in all, this is part of the conditio humana. To realize that we are dependent on others. I think it's better to realize this early enough in order to prevent the pathological. Although, being excessive and disregarding standards is an essential characteristic of the claim of freedom. Also ein Plädoyer fürs Anerkennen und fürs, fürs Respektieren dieser Beschränkung des Freiheitsbegriffs steht am Ende von Friedrich Reichels Essay. Der erste Platz, der ging an einen Schüler vom Gymnasium am Rothenbühl aus Saarbrücken, Lars Krappel, hat ein Essay zum Thema 3 verfasst. Thema 3, das war Jean-Jacques Rousseau. Er sagt, der natürliche Mensch ist ganz für sich und der bürgerliche Mensch, der ist nur eine Brucheinheit, ist nur ein Bruchstück. Lars Krappel in seinem ausgezeichneten Essay schreibt dazu: All things considered, the purpose of the social body shouldn't be to break up individuals in order to shoehorn them into the structure of the society. Taking away the possibility to feel or value one's existence outside of a given society strikes to be dystopian, yet fully impossible. This leads to conclude that even though the extent of inner self and actual individuality of single human beings is up to discussion in face of manipulability, floating needs a conundrum of our conscience, it would be a mistake to neglect these entities. Also hier wirklich ein ganz tiefsinniges, tiefgründiges, durchdachtes Schriftstück, was Lars Krappel da erstellt hat und wirklich einen ganz tollen ersten Platz, den er sich da verdient hat. Also an Friedrich Reichel und Lars Krappel und an alle Schülerinnen und Schüler, die teilgenommen haben an der Winterakademie, noch einmal einen herzlichen Glückwunsch vom Fachverband Philosophie Bayern. Habt ihr toll gemacht. Schöne Essays habt ihr geschrieben und bleibt dran, nächstes Mal wieder mitmachen. Jetzt mögen sich ja einige philosophische Bayern-Fans zu Recht fragen, was ist denn jetzt mit den Bayern beim Deutschlandfinale? Und in diesem Jahr ist es so, dass wir es nicht auf Treppchen geschafft haben, aber dann halt einen guten 6. Platz mit nach Hause nehmen konnten. Unsere Schülerin Diana Frick war jetzt zum ersten Mal bei der Winterakademie dabei, hat auch zum ersten Mal überhaupt beim Essay-Wettbewerb mitgemacht und hat einen ganz interessanten Tagungsbericht verfasst. Den stelle ich uns in die Shownotes rein und der ist nochmal zum Nachlesen in unserem Fachverbandsblog. Da lese ich nochmal einen ganz kurzen Auszug aus vor, ein ganz kurzes Fazit, was Diana zieht, denn sie sagt am Ende, ne? So, jetzt habe ich es gefunden. Also, Diana Frick schreibt: In diesen 5 Tagen hatten wir die Chance, viele tiefgründige Gespräche zu führen, neue, interessante und außergewöhnliche Menschen kennenzulernen und Freunde zu finden. Und ich würde die Teilnahme jedem, der die Chance hat, auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, ein schöneres Abschlussstatement kann man gar nicht finden zur Philosophischen Winterakademie 2019. Viele Fotos und Hintergrundinfos und die Themen nochmal zum Nachlesen gibt es in unserem Newsletter und natürlich auf unseren Far-Fi-By-Seiten, also im Blog, auf WordPress, bei Twitter haben wir live berichtet von der Veranstaltung. Gibt es nochmal alles zum Nachlesen, zum Nachschauen, die Fotos und bei Facebook. Und damit kommen wir zum Ende unserer Besprechung der Philosophischen Winterakademie. Also es gibt jetzt zwei deutsche Schüler, die im Mai in Rom an den Start gehen beim Weltfinale. Und da drücken wir natürlich die Daumen, wünschen alles Gute, gewinnbringende Tage und schöne Erlebnisse, die die Schülerinnen und Schüler dann mit nach Hause bringen. Und damit ist unsere Nachbesprechung abgeschlossen. Gleich kommen wir mal in die Praxis rein, in Unterrichtsvorschläge. In unserem kleinen Bereich für die Praxis haben wir diesmal im Newsletter mit drin einen Unterrichtsvorschlag zum Thema der interreligiöse Dialog. Das ist ein Thema, was jetzt in Bayern im Lehrplan Ethik in der 10. Klasse angesiedelt ist, also so am Ende der Unterrichtseinheit zu einem Überblick über die verschiedenen Weltreligionen und auch deren Verhältnis und Kritikpunkte zueinander. Und eine Unterrichtsstunde, die wir gern vorstellen würden, beschäftigt sich jetzt also damit, wie können sich die abrahamitischen Religionen zueinander verhalten. Und am Beispiel der Ringparabel von Lessing wird hier also aufgezeigt, warum im Grunde genommen Toleranz wichtig ist und Respekt, gegenseitiger Respekt. Also einfach eine Unterrichtsstunde, die bei uns als Anhang mit dabei ist, die einsteigt mit einer kleinen Wiederholung zum Islam. Der bildet den Abschluss der vorhergegangenen Lerneinheit. Und ja, dann führt man die Schülerinnen und Schüler zur Ringparabel. Das kann man jetzt, wie hier vorgeschlagen ist, ganz gerne einfach mit einem szenischen Spiel machen. Also diese Dilemmasituation ist vielleicht bekannt. Der Ringparabel, der Vater hat drei Söhne und wie das so ist, mal mag er den einen lieber und mal den anderen und mal den dritten. Der Vater hat ein besonderes Familienerbstück, einen magischen Ring, der vor Gott und den Menschen wohlgefallen macht. Das Problem, was der Vater jetzt hat, ist, er hat ja in einem schwachen Moment eigentlich jedem seiner drei Söhne den Ring versprochen, als Erbschaft. Und ja, er merkt jetzt langsam, wie seine Tage sich dem Ende neigen. Wem gibt er jetzt den Ring? Er hat ihn allen drei versprochen. Und er findet aus diesem Dilemma eine gute Lösung. Er lässt einfach weitere Duplikate des Rings anfertigen und so erhält auch jeder Sohn dann doch seinen persönlichen eigenen Ring. Und es dauert natürlich nicht lange, bis dann der Streit unter den Söhnen losgeht. Wer hat denn jetzt den echten Ring? Das kann man also als Ausgangspunkt nehmen. Also hier im Einstieg, so als phänomenologische Hinführung, wirklich gerne szenisches Spiel, einen Ring mitbringen. Das muss jetzt ja kein teurer Goldring sein, kann auch ein Ring aus dem Kaugummiautomaten sein oder, also als ich habe die Unterrichtseinheit auch selber durchgeführt und die war super. Ich habe einfach so einen Bonbonring mitgebracht mit einem Lutschbonbon oben drauf. Also einen und dann noch zwei weitere. Das waren halt die magischen Ringe, ja, die man an die Schüler weitergibt und sagt, wer hat jetzt den echten Ring? Das als Hinführung. Dann die eigentliche Arbeit wird dann statt, indem man dann mit einem Textauszug aus der Ringparabel arbeitet. Die ist auch beigelegt in Form eines Arbeitsblattes, in der einfach nochmal das Ganze beschrieben wird. Die Schülerinnen und Schüler versuchen dann die Parabel zu deuten, also Unterscheidung von Sachebene, Deutungsebene. Auch hier ist das im Arbeitsblatt mit dabei, muss noch ausgefüllt werden von den Schülern. Zum Abschauen ist ein Lösungsvorschlag mit dabei. Also der Vater ist jetzt Symbolbild für Gott in diesen drei Religionen. Die drei Söhne sind die Anhänger der Weltreligion. So könnte man es deuten. Jetzt bei mir in der Unterrichtseinheit wurde es ein bisschen anders gedeutet, fand ich aber gar nicht schlimm, fand ich kreativ von Schülerinnen und Schülern. Ja, zum Ausführen ist die eine Erarbeitungsphase und dann am Ende in der zweiten Erarbeitungsphase kann man den Richterspruch. Also den Richterspruch, den die Söhne erhalten, nachdem sie vor Gericht sind, nochmal analysieren. Dazu ist mit dabei ein Link zu einem Filmausschnitt, Nathan der Weise, zu einer Filmproduktion aus den 1960er Jahren. schön, also eine bombastische, schöne Filmproduktion, sodass man nochmal einen Medienwechsel mit drin hat. Ist alles als Gesamtpaket bei uns im Newsletter mit drin. Schaut es euch an. Wie gesagt, die Stunde macht super viel Spaß mit den Schülerinnen und Schülern, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Probiert's aus. Und wenn ihr selber was habt, eine gute Idee, dann schickt's uns. Wir sind immer neugierig. Jetzt sind wir schon beim letzten Segment unseres Podcasts angekommen. Veranstaltungshinweise und sonstige Neuigkeiten. Was gibt's Neues? Was passiert in der Bayerischen Philosophie in den nächsten Tagen und Wochen? Ganz aktuell am kommenden Mittwoch gibt es einen weiteren digitalen Philosophie-Stammtisch. Wir treffen uns auf einem Discord-Server und ja, tauschen uns aus im Sinne des Stammtisches, was es für Neuigkeiten, für Fragen gibt im Bezug auf bayerische Philosophie. Wir werden auch wieder Mitglieder der verschiedenen anderen Landesverbände zu Gast haben, weil wir uns ein bisschen austauschen wollen, nochmal zum Thema Philosophie-Olympiade, wie es da gelaufen ist in den einzelnen Landesverbänden. Aber alle interessierten Newcomer, Althasen sind ganz herzlich willkommen, auch da teilzunehmen. Also am Mittwoch, 27.02. Es geht immer los um 19 Uhr auf dem Discord-Server. Der Link steht in den Shownotes und steht auch nochmal in der E-Mail drin, in unserem Newsletter. Wer jetzt sich damit nicht so gut auskennt und das noch nie probiert hat, Discord, das geht ganz einfach. Man muss sich nicht gut auskennen, man muss kein großer Profi sein. Es gibt einfach einen Link, der da drauf ist, da klicke ich drauf. Ich brauche einen Laptop, wo ein Mikrofon dran ist, oder am Smartphone kann ich den Link ganz genauso benutzen oder auf dem Tablet. Da ist sogar schon ein Mikrofon mit drin. Da komme ich dann in diesen Diskussionsraum, kann mitquatschen. Wenn ich jetzt schüchtern bin oder es mir erstmal angucken möchte, kann ich auch einfach nur den anderen zuhören, vielleicht eine Nachricht schreiben und so an der Diskussion teilnehmen. Das findet statt am Mittwoch, 27.02. Start 19 Uhr. Link ist in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Dann gibt es am Ende der Woche, 28. Februar, die Veranstaltung Wahrheit und Wissen in der digitalen Öffentlichkeit, eine Podiumsdiskussion der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Um 18 Uhr findet die statt, am 28.02. in ja, der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Alfons-Goppel-Straße 11 in München, im Plenarsaal 1. Stock. Das ist eine Podiumsdiskussion im Rahmen einer Tagung, die dort stattfindet. Also da wird darüber gesprochen, Fake News, Echo Chambers, was sind die Aufgaben des Journalismus, sicherlich ganz interessant. Wird moderiert von Sissi Pitzer vom Bayerischen Rundfunk. Dr. Julia Sehrung von der LMU München ist dabei. Professor Dr. Alexander Filipowitsch, natürlich Experte für Medienethik. Dieter Janik vom Bündnis 90 Die Grünen. David Schraven vom Recherchebüro Korrektiv. Und dann liebe Grüße an die Universität Passau. Professor Dr. Barbara Zehnpfennig ist auch mit dabei, nimmt auch mit der Diskussion teil. 28.02. Mehr in dem Bereich Bildung und Schule passt dann unsere zweite Veranstaltung, das Philosophische Café am Karlsgymnasium. Das findet statt am 13.03.2019, 15 Uhr im Karlsgymnasium in der Bibliothek. Und das Thema der Sitzung ist Identität. Das wird also von Expertinnen, Experten und auch natürlich von Schülerinnen und Schülern engagiert besprochen und diskutiert. Das waren unsere Veranstaltungshinweise und alle Neuigkeiten für die Bayerische Philosophie. Wenn ihr auch einen eigenen Termin habt, der interessant ist, den ihr gerne weitergeben möchtet, schreibt uns eine E-Mail, fapibay, also FAPIBAY, Fachverband Philosophie Bayern, @email.com. Wir nehmen ihn gerne in den nächsten Newsletter auf und sagen es weiter. Wenn ihr sonst auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns auf unserem Twitter-Account, fapibay, bei Facebook, schaut auf dem Discord-Server vorbei. Wir haben auch einige YouTube-Videos mittlerweile auf unserem YouTube-Channel. Falls ihr den Fachverband unterstützen möchtet, freuen wir uns natürlich darüber auch. Ihr könnt uns entweder beitreten dem Fachverband und ganz engagiert uns unterstützen und mitarbeiten, mitgestalten, da freuen wir uns drüber. Ansonsten kann man auch einfach mal per PayPal eine kleine Spende da lassen, wer das möchte, oder zweckgebunden über unser Patreon-Projekt etwas beitragen. Schaut es euch einmal an, Schaut auf dem Diskussionsserver vorbei und ich sage bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Servus.
Servus und Grüß Gott zusammen, liebe Freunde der Philosophie. Hiermit gibt es unseren zweiten Fafi-Bycast, unseren Podcast vom Fachverband Philosophie Bayern, in dem wir euch gerne wieder aufs Laufende bringen wollen. Alles, was es rund um die bayerische Philosophie Neues gibt, gibt es hier in unserem Podcast. Heute haben wir folgende Themen. Zunächst einmal erfolgt eine herzliche Einladung zu unserer nächsten Mitgliederversammlung. Dann schauen wir mal in unsere Nachbarländer rein, denn die Philosophie-Olympiade nähert sich der heißen Endphase und der Weltmeisterschaft. Dann schauen wir uns nochmal für die Praxis ein Arbeitsblatt an zum Thema Religionskritik bei Nietzsche für die 10. Klasse. Und wie immer gibt es einige Philosophie-News, wichtige Termine zum Vormerken und im Kalender anstreichen. Das ist das Programm für heute und jetzt gibt es ein bisschen Musik, dann steigen wir ein.